Ein kleiner Junge kam von der Schule nach Hause und fragte die Mama, wie fangen eigentlich Kriege an? Oh, sagt die Mutter. Weil ich mich recht erinnere, so der letzte Krieg hier in Deutschland, der fing damit an, ich meine, dass Deutschland Tschechien überfallen hat. Was? Hörte man die Stimme des Vaters hinter der Zeitung. Das fing doch nicht mit Tschechien an, das fing mit Polen an. Deutschland hat Polen angegriffen. Aber die Mutter bestand darauf, nein, das hatte irgendwas mit Tschechien zu tun. Ach, was verstehst du denn schon, verbesserte der Vater sie. Du warst doch nicht mal auf der höheren Schule. Ich bin zur höheren Schule gegangen und da hatten wir Weltgeschichte. Und ich sage dir, der Krieg fing an, als Deutschland Polen angriff. Und es dauerte nicht lang, da hatten die beiden sich ordentlich in der Wolle und stritt sich heftig. Und bald brüllten sie sich an. Da zupfte der kleine Junge seine Mama am Ärmel und sagte, Mama, du kannst aufhören. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie Kriege anfangen. Ja, wie gehen wir miteinander um? Wie leben wir das praktisch aus? Das ist eine große Herausforderung. Und wenn man nicht aufpasst, dann kommt aus einer einfachen, sachlichen Frage ein handfester Streit. Für unsere Gäste, ich habe in den letzten Monaten mich immer wieder mit dem Kolosserbrief in der Predigt beschäftigt. Wir haben schon bei Kolosser 1 ein paar Verse angefangen, haben dort festgestellt, da sagt der Apostel, Christus ist in dir. Du begegnest Christus in dir, wenn du stille wirst, wenn du ihn suchst. Er ist nicht weit weg. Und die Grundlage, auf der wir unser Leben aufbauen, wo wir Geborgenheit und Frieden finden, das ist auch Christus. Das war der zweite Teil, Kolosser 2, 6 bis 15. Der Grund, aufgebaut auf Christus. Er macht uns frei von aller Schuld. Er hat den Schuldschein, der gegen uns ausgestellt worden ist, ausgelöscht, ans Christ genagelt. Und so ist nicht nur Christus in mir, sondern ich bin in Christus. Und da haben wir weitergelesen, Kolosser 2, ab 14, dass wir uns darum kein schlechtes Gewissen machen lassen dürfen von irgendwelchen Leuten, die meinen, nein, Erlösung in Christus, das reicht nicht, du musst noch dieses und jenes tun. Erlösung basiert allein auf dem Gehorsam Christi und nicht auf meinem Gehorsam. Als Kind Gottes bin ich erlöst, aber es ist schöner, diese Erlösung auch zu feiern. Ihr erinnert euch, ich hatte ein Geschenk mitgebracht als Beispiel für den Geburtstag. Ich werde auch so ein Jahr älter, bin ich dieses Jahr auch wieder, diese Woche auch wieder geworden. Aber es ist schöner, wenn man es feiert. Das mache ich dann morgen. Dann hatten wir uns vor kurzem noch einmal kurz mit Kolosser 3,13 beschäftigt, der Vergebung. Und das ist nur ein Aspekt des praktischen Lebens in Christus, diesen Weg der Vergebung gemeinsam zu gehen. Aber heute wollen wir noch mal etwas näher in Kolosser 3 reinschauen. Denn in den ersten zwei Kapiteln macht der Apostel klar, die Grundlage unserer Erlösung ist geklärt. Christus ist jedem Menschen unendlich nahe. Wer sich auch ihm anvertraut und auf ihn als Grund der Erlösung baut, ist gerettet. Und das kann und darf ihm und auch uns niemand absprechen. Aber die spannende Frage ist, was folgt denn nun daraus, dass ich errettet bin? Wie wirkt sich das in meinem Alltag aus? Natürlich schweigt auch dazu der Apostel nicht. Das haben wir gerade eben festgestellt. Diese beiden Eltern haben sich wegen einer Nichtigkeit, wegen einer Kleinigkeit, die man heutzutage mit einem kurzen Blick auf Wikipedia hätte lösen können, in die Wolle gekriegt. Wie leicht brechen bei uns Kriege aus, vielleicht nicht zwischen ganzen Völkern, aber doch in Familien, nur weil einer Recht haben will und der andere nicht zuhören mag, weil wir lieblos miteinander umgehen. Wie setze ich das um, dass Christus in meinem Leben die erste Rolle spielt? Und den Text, den wir heute lesen wollen, der lädt uns zum Kleiderwechsel ein. Schlagt einmal auf, Kolosser 3. Ich habe wieder einen etwas längeren Abschnitt, die Verse 1 bis 15. Kolosser 3, die Verse 1 bis 15, ich lese nach der Hoffnung für alle Bibelübersetzung. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, das ist ja die Grundlage, das haben wir geklärt, wir sind mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben, aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben erweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Und jetzt kommt's. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifung, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Auch ihr habt früher so gelebt und habt euch von diesen Dingen beherrschen lassen. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehört, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Dann ist unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem Kulturkreis oder aus einem Nomadenvolk stammt, ob er Sklave oder Herr ist. Wichtig ist allein, ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dank Gott dafür. Der Kernsatz für mich an diesem Abschnitt ist Kolosser 3, Vers 11. Einzig und allein Christus. Oder Christus ist alles in allen, wie es in der Elberfelder heißt. Also, wie sieht das nun aus mit dem Leben als Christ, als errettetes Kind Gottes? Klamottenwechsel. Zieht das eine aus und das andere an. Ist doch ganz offensichtlich und ganz einfach. Sagt also, trennt euch von Selbstsucht, Unmoral, Laster, von Habsucht. Habsucht finde ich gut, dass das Paulus hier auch nochmal so verdeutlicht, weil ich habe den Eindruck, er hat es extra für uns hier reingeschrieben. Weil ich tatsächlich Habsucht für die Lieblingssünde unserer Zeit halte. Er sagt selber, das ist Götzendienst, moderner Götzendienst. Hass, Zorn, Bosheit, Lästern, Lüge, all diese Dinge, legt sie doch einfach ab. Wie ein Jackett, einmal ausziehen. So, frei. Ich fühle mich auch wirklich frei. Und dann zieht sie an, Barmherzigkeit, Güte, Demut, Geduld, Vergebungsbereitschaft, darüber haben wir das letzte Mal länger gesprochen, dass das zwar so leicht zu sagen ist, aber doch ein ganz schön steiniger Weg ist. Aber das Wichtigste ist die Liebe. Zieht das doch einfach an. Ich habe auch noch ein bisschen was mitgebracht zum Anziehen. Nicht allzu viel, die Faschingszeit steht ja vor der Tür, aber ich bin ein echter Norddeutscher, Fasching ist nichts für mich. Aber meine Kinder hatten noch was. Jetzt bin ich ein echter Pirat, oder? Ich habe einen Säbel, ich habe einen Hut. Ist doch alles klar, oder? Ich bin ein Pirat. Ich bin nicht mehr Timo der Predigt. Ich bin jetzt ein Pirat. Oder? Ist doch nicht so einfach, oder? Einfach sich einen Piratenhut aufsetzen und ein Schwert in die Hand nehmen, das reicht für den Fasching schon aus. aber für ein Leben? So einfach wie er es schreibt in seinem Text hier, legt das doch ab und zieht das doch an, so einfach ist das nicht. Das wissen wir. Das haben wir nämlich schon versucht. Und wenn ich mich doch nur so sehr anstrenge, irgendwie die guten Klamotten anzuziehen, dann kann es sein, dass ich am Ende eigentlich nur ein verkleideter Christ bin und kein in der Wolle gefärbter. Wenn ich die Dinge ausziehe, die in meinem Leben schieflaufen, und ich die Dinge versuche anzuziehen, die Gottes Willen entsprechen, dann trage ich eine Verkleidung. Weil der Kern von dem, um den sich alles dreht, der letzten Endes die Kontrolle hat, der alles entscheidet, der alles bestimmt, dieser Kern hat sich nicht geändert, denn das bin immer noch ich. Und wenn ich auf dem Thron meines Lebens sitzen bleibe, dann ist der Kleiderwechsel nur eine Verkleidung. Und leider kennen wir das, weil wir das alle schon versucht haben. Die Frage ist, wenn Paulus uns hier sagt, legt ab und zieht an, ist das eine Aufforderung zur Selbstbeherrschung? Streng dich mal ein bisschen mehr an, reiß dich mal zusammen. Oder ist es eine Aufforderung zur Selbstverleugnung? Leg das ab, was bislang dein Leben bestimmt hat. Bin ich es, der sich ins Zeug legen muss, um den Kleiderwechsel hinzukriegen und am Ende natürlich auch alles unter Kontrolle behält und unter Kontrolle behalten muss? Oder fordert uns hier nicht die Bibel vielmehr auf, uns bewusst zurückzuziehen, unsere eigene Unfähigkeit einzugestehen und loszulassen, und zwar die Kontrolle? Ich sagte gerade eben schon, der Kernsatz unseres Bibelabschnittes ist Vers 11. So ist da nicht mehr Grieche noch Jude noch irgendetwas anderes, sondern Christus ist alles, und jetzt kommt es, nicht in allem, also in allen Dingen, die wir tun, sondern Christus ist alles in allen, in uns. Das ist der Kern, um den es hier geht. Christus ist nicht nur derjenige, der uns Errettung und Erlösung schenkt, er bewirkt als Ursache das Ausziehen all der Dinge, die schlecht sind, und das Anziehen des neuen Menschen. Und zwar, sagt der Apostel, weil wir neue Menschen geworden sind. Auch wieder so eine kleine grammatikalische Feinheit. Das ist perfekt. Wir sind neue Menschen geworden in seiner Gnade. Das ist nicht etwas, was wir erst uns mühsam erarbeiten müssten. Aber wenn wir neue Menschen geworden sind, wenn Christus bei uns auf dem Thron sitzt, dann brauchen wir neue Kleider. Und er zieht sie uns an. Der ganze Abschnitt fängt schon in Vers 2 mit diesem Thema an. Richtet eure Gedanken auf Gottes Reich, steht in der Elberfelder. Schaut auf Christus. Christus ist alles in allen. Das heißt, das Entscheidende ist, ob Christus in mir, in dir lebt oder nicht. Das ist im Grunde meine Sorge. Das ist mein Anteil, wenn man so will. Mich auf Christus auszurichten, auf ihn, ja, jeden Tag neu, jeden Moment aufs Neue hinzuschauen, meinen Blick immer wieder auf ihn hinzuwenden. Er ist derjenige, der die Trennung von all diesen ungöttlichen Dingen, die hier beschrieben sind, bewirkt. Aber er bewirkt sie auch. Das soll auch sichtbar werden. Es nützt nicht zu sagen, ich schaue täglich Christus an, aber ich bleibe beim Lästern oder bleibe beim Lügen. Ich halte mich an diesen fest. Nein, wenn ich die Kontrolle bereit bin abzugeben, dann ist es nicht mehr wichtig, ob ich Recht behalte. Und so muss ich mich auch nicht mehr mit Gewalt durchsetzen, weil Christus Recht behält. Wenn er auf dem Thron sitzt, dann muss ich nicht mehr für meine Ehre oder für meinen Fortkommen oder meinen Gewinn kämpfen, weil Christus für mich kämpft, weil er für mich das Zentrum und das Wichtigste in meinem Leben geworden ist. Und so kann ich all diese, ich sag mal, Gewohnheiten oder Methoden, die ich erlernt habe, um mich durchzusetzen in dieser gottfeindlichen Welt, loslassen, weil ich mich nicht mehr durchsetzen muss. Das soll auch sichtbar werden. Und wenn ich mich auf ihn ausrichte, dann ist er es, der das Anziehen dieser guten Eigenschaften bewirkt. Und das ist ein beständiger Begleiter der Verkündigung des Paulus. Der schönste oder deutlichste Text ist eigentlich Galater 5, 22 und 23. Ihr kennt ihn wahrscheinlich auch schon auswendig. Denn das ist die Frucht des Geistes. Der Geist Gottes bewirkt in unserem Leben nur Gutes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Selbstbeherrschung. Aber nicht die Selbstbeherrschung, die mich noch auf den Thron lässt, sondern die mich frei macht von Trieben und Egoismen. Ich behaupte, es ist unmöglich, in der Nähe Gottes zu sein, ohne diese Veränderung in seinem Leben wahrzunehmen und zu erfahren. Das nennt man Heiligung. Und wenn ich an Christus bin, dann verändert sich das. Leider nicht so wie so ein Zauberstab. Ping, auf einmal ist da ein anderer Mensch, keiner erkennt ihn mehr. Aber es sind Schritte in diese Richtung. Ein Mensch, der je zornig ist von Natur aus, der wird mit Wut und Gewalt seine Probleme haben. Aber er wird Schritt für Schritt, wie er mit Christus geht, weniger damit seine Probleme haben. Weil je mehr Raum Christus in seinem Leben hat, desto weniger dieses alte Muster ihn bestimmen kann. Und wer in Lügen oftmals seine Ausflüchte gesucht hat, der wird in dem Blick auf Christus Schritt für Schritt immer wahrhaftiger werden. Es wird sich nicht verhindern lassen, wenn ich denn auf Christus schaue. Diese Dinge sollen dann auch wirklich gelebt werden. Wenn wir es mit Selbstbeherrschung versuchen wollen, dann schaffen wir das vielleicht so 2-3 Stunden in der Woche. Für den Gottesdienst kriegen wir uns unter Kontrolle, oder? Das sind dann die, ja, es tut mir leid, unser Name bietet das ein bisschen an, die Siebter-Tags-Adventisten. Ne? Das sind die Adventisten, die am siebten Tag Adventisten sind. Was Paulus hier beschreibt, was wir uns sehnen, wonach wir uns sehnen, ist 7-Tage-Adventisten. Adventisten, die jeden Tag Adventisten sind, die Christus nachfolgen. Und eben nicht nur in den kurzen Momenten, wo wir uns zusammenreißen, so leben, sondern auch zu Hause, in der Diskussion mit den Kindern, am Arbeitsplatz. Wenn ich erlebe, dass da noch ein Weg zu gehen ist auf dieser Heiligung, wenn ich den Mangel daran in mir selbst entdecke, dann ist meine Aufgabe nicht, noch ein wenig mehr Selbstdisziplin zu erlernen, sondern ein wenig mehr Christusherrschaft herzustellen, auf ihn zu schauen und ihn zu suchen. Es ist ein gewollter Kontrollverlust, ein bewusstes Zulassen, nicht mehr alles unter Kontrolle zu haben, nicht mehr alles durchsetzen zu können und zu müssen, was mir so in den Kopf kommt. Keiner von uns findet Dinge wie Hochmut, Bosheit oder all die anderen Dinge gut und sagt, warum sollte ich mich davon trennen? Es macht doch Spaß. Wer so denkt, der hat Christus noch nicht erlebt. Die eigentliche Herausforderung ist nicht, das Böse böse zu finden und das Gute gut zu finden. Die Herausforderung ist, die Kontrolle abzugeben. Und das ist meine Aufgabe in diesem Zusammenhang. Wo Christus alles ist, da hat er auch das Regiment. Und da zieht er uns diese neuen Kleider an. Ich will das mal ein wenig herunterbrechen, ganz praktisch. Wie können wir das umsetzen in unserem Alltag? Wie kann das aussehen? Wir haben in den vorigen Kapiteln im Kolosserbrief festgestellt, Christus ist uns unendlich nah. Er begegnet uns hier drin. Er ist immer da. Er ist nicht weit weg. Ich muss nicht eine große Mühe aufwenden, um ihm zu begegnen. Und am leichtesten gelingt es uns, wenn wir ein Stück zurücktreten und stille werden und im Gebet nicht nur reden, sondern auch einmal zuhören. Und nichts anderes ist das Geheimnis hinter all dem. Stellen wir uns eine Situation vor, du kommst in den Gottesdienst, sitzt hier am Sabbatmorgen und irgendetwas ärgert dich, irgendjemand. Da gibt es vielleicht eine komische Moderation oder der Prediger sagt irgendwas Doofes oder da wird ein Lied gesungen, das dir nicht gefällt oder ein Lied nicht gesungen, das du gerne gesungen hättest oder jemand macht einen unfreundlichen Kommentar, es ist egal. Ja? Irgendeine Laus läuft dir über die Leber. Ich glaube, wir können uns das vorstellen. Was geht jetzt in dir vor? Da fängt das an zu brodeln so ein bisschen. Ja? Und jetzt sitzt du ja noch, du musst dich ja noch 2 Stunden beherrschen und dann willst du irgendwo deinem Ärger Luft machen. So, und zu Hause am Mittagstisch, ne, da, oh, habt ihr den gesehen? Oh, was die wieder anhatte. Ja? Und los geht die Lästerreihe. Das ist so leicht getan. Oder du schreibst irgendwie in die WhatsApp-Gruppe irgendeinen Kommentar rein oder was auch immer. Irgendwo sucht das so seinen Weg raus. Aber da gibt es garantiert, ich wette alles darauf, in deinem Herzen eine ganz leise Regung, die dir sagt, willst du wirklich so mit deinem Bruder oder deiner Schwester umgehen? Wir müssen nicht daran erinnert werden, dass Lästern nicht in Ordnung ist. Das wissen wir. Aber häufig übertönen wir diese leise Stimme. Und wir wollen in dem Moment, wo wir merken, dass es hochkocht, einen Schritt zurückgehen. Und sagen, Herr, okay, mir geht's gerade nicht gut, aber was willst du? Muss ich mich wirklich durchsetzen? Muss ich dem anderen deutlich machen, dass das, was er da gesagt hat, nicht in Ordnung ist? Oder kann ich nicht auch ein bisschen Kontrolle abgeben? Meistens scheitert unser Handeln nicht am Wissen um das, was gut und richtig ist, sondern daran, dass wir uns zu sehr uns selbst und nicht so sehr Jesus hingeben. Und ein Gebet an diesem Moment wird dafür sorgen, dass er dir die Gedanken füllt. Was gäbe es für Alternativen mit dem Groll im Herzen, den du gerade hast? Und wenn du dieses Gebet sprichst, dann fallen dir garantiert Alternativen ein. Die erste wäre, rede nicht über denjenigen, über den du dich geärgert hast, sondern rede mit ihm. Das wäre ja schon mal ein großer Schritt vorwärts, nicht wahr? Also nicht lästern, sondern ansprechen. Und dort auch bitte nicht gleich motzen, sondern erkläre dem anderen deine Gefühle. Was du dort gesagt hast, das hat mich verletzt. Ich habe mich dort angesprochen gefühlt und ich fand das unfair. Wenn ich über meine Gefühle rede, habe ich nicht mehr die Kontrolle. Dann mache ich mich verletzlich. Aber es ist der Weg, der dem anderen die Möglichkeit gibt, auf dich zuzugehen. Entschuldige dich für deine üble Nachrede. Und vielleicht ist ja das, was der andere so anders macht, nicht dazu da, um dich zu provozieren, sondern kann auch eine Gelegenheit sein, zu lernen. Warum macht er das anders? Ich möchte dich verstehen. Was war dir wichtig in diesem Moment? Vielleicht teilst du diese Meinung von dem anderen nicht, aber du kannst dich an der Vielfalt in der Gemeinde freuen. Und auf einmal ist etwas, was die Gemeinschaft und die Gemeinde stören und zerstören konnte, zu einer Bereicherung geworden. Nicht, dass jemand etwas anders macht oder eine andere Meinung hat, zerstört die Gemeinschaft, sondern wie gehe ich mit dem Anderssein des anderen um? Und glaubt mir, das betrifft jeden von uns, da ist keiner ausgenommen. Wenn wir diesen Schritt gehen, diesem Groll nicht gleich nachgeben, sondern ein Gebet vorneweg schieben oder hinterher, dann kann Christus uns in diesem Moment den Ärger und die Bosheit ausziehen und uns Güte und Demut anziehen. Ursache für diese Veränderung, das ist dieser kleine Impuls, den er dir in dein Herz gelegt hat. Und die Kraft für die Veränderung, heute anders zu reagieren als in der Vergangenheit, bekommst du aus dem Gebet und aus der Ermutigung von deinen Brüdern und Schwestern. Und glaub mir, wenn du es in kleinen Schritten gelernt hast, diesem Impuls nachzugehen, wird es dir im nächsten Moment bei einem größeren Schritt gelingen. Das nennt die Bibel Heiligung. Und dieser Weg, auch wenn Paulus es so einfach und zieht aus und legt an, so einfach formuliert, ist ein Weg, den gehen wir in dieser Welt nie zu Ende. Wir können dauerhaft Lernende von Christus sein. Und da sind wir alle gleich. Aber der tägliche Kampf ist nicht, wie kriege ich mich unter Kontrolle, sondern wie kann ich die Kontrolle loslassen. Der tägliche Kampf ist nicht der Kampf miteinander, wer kann sich durchsetzen, wie bei der Geschichte zwischen Mann und Frau, wo der Junge die Frage gestellt hat, wie fing denn nun der Krieg an? Der tägliche Kampf ist nicht der Kampf mit meinen Schwächen, sondern bewusst loszulassen und zu sagen, Herr, was willst du? Ich will dich sehen und ich will dich hören. Es gibt auch Dinge, die uns helfen können in der Gemeinde, das praktisch zu lernen und umzusetzen. Und das ist der Ausblick auf die nächste Predigt. Denn dann lesen wir weiter, Kapitel 3, 15 bis 17. Ein Gläubiger wurde einmal kritisch gefragt, und damit möchte ich gerne meine Predigt schließen. Ein Gläubiger wurde kritisch gefragt, wie ist das? Bist du jetzt noch ein Sünder? Ja, leider, sagte er. Was ist denn das für ein Unterschied zwischen deinem Früher und deinem Jetzt? Der Mann schwieg einen Augenblick und dann antwortete er ernst. Früher war ich ein Sünder, der Sünde nachlief. Jetzt bin ich ein Sünder, der vor der Sünde wegläuft. Amen.